Liebe Gemeinde, liebe Gäste, jetzt, wo die Kinder rausgehen, da kann man das ja langsam sagen. Genau, noch nicht, die sind noch nicht ganz draußen. Also die Sache mit dem Weihnachtsbaum einkaufen, die ist nicht so harmonisch, wie die gerade in dieser Geschichte dargestellt wird. Das ist eine, ich will nicht sagen eine Lüge, aber es kann auch anders gehen. Also wenn ihr sicher sein wollt, dass zum Beispiel die Annika, meine Frau und ich, dass wir uns mal, naja, zumindest mal verschiedener Meinung sind, dann geht mit uns Weihnachtsbaum einkaufen. Also, es ist ungefähr so, wir fahren nach Haiger, weil es in Dillenburg keinen Weihnachtsbaum gibt. Frag mich nicht, warum. Ja? Also es gab viele hier in Dillenburg, aber wir sind trotzdem nach Haiger gefahren. Und dann stehe ich dann da und die Annika sucht aus und sagt, der ist doch schön. Und ich sage, ja, der ist wunderschön. Dann geht's weiter. Der ist auch schön. Ich sage, ja, der ist wunderschön. Lass ihn nehmen. Aber der ist auch schön. Ja, lass den nehmen. Und dann stehen wir da und irgendwann sage ich, jetzt lass bitte irgendeinen dieser Bäume, die alle gleich aussehen. Ja. Es gibt nämlich wenige Fichtels, ja, die sehen für mich alle gleich aus. Lass irgendeinen nehmen. Und bei mir ist das so, also Predigen macht mir wenig Stress. Viele arbeiten in der Gemeinde, das macht mir Spaß, mit Jugendlichen unterwegs sein. Aber Weihnachtsbaum einkaufen, das ist Stress. Für mich ist das Stress. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Sachen in der Weihnachtszeit, die euch Stress machen. Das muss nicht der Weihnachtsbaum-Einkauf sein. Das können andere Dinge sein. Ja? Die ganzen Erledigungen, die man machen muss. Hier, vielleicht habt ihr draußen im Foyer diese ganz lange To-Do-Liste gesehen, die dort gehangen hat. Und da stehen verschiedene Sachen drauf. Ja? Die ganzen Geschenke, die wir kaufen müssen. Also nicht nur einkaufen, sondern auch überlegen, was wir überhaupt kaufen, die dann einpacken, das planen, die Termine koordinieren, das Essen aussuchen und dann im Supermarkt die Dauerberieselung von oben. Also es gibt viele Dinge, die uns in der Weihnachtszeit und in der Adventszeit irgendwie Stress bereiten. Und ich habe mal das Thema von heute Morgen überschrieben mit Advent, eine Zeit der Besinnungslosigkeit. Weil ich glaube, genau das sind die beiden Sachen, die in der Adventszeit zusammenkommen. Auf der einen Seite der Wunsch nach Besinnung, also irgendwie nach Andacht, vielleicht auch nach Begegnung mit Gott, ganz konkret. Und auf der anderen Seite die Realität, ganz oft, nämlich einfach keine Zeit haben. Keine Zeit haben für all diese Dinge und eher in die Besinnungslosigkeit abrutschen. Und ich bin ja jetzt seit 9 Jahren hier in Dillenburg und es vergeht eigentlich kein Weihnachtsfest und keine Adventszeit, in der nicht jemand zu mir sagt, ah, ich wünsche mir eigentlich mehr Besinnung. Die Weihnachtszeit ist schon wieder so stressig und es ist so viel los. Und das nicht nur irgendwie von Christen, auch wenn man in die Zeitung schaut und im Internet ein bisschen rumliest, dann sieht man das immer wieder, dass Menschen sagen, so wie wir Weihnachten leben, so wie diese ganze Adventszeit vollgepackt ist, ist das irgendwie so richtig. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hilft uns das heute, wenn wir ja, uns ein bisschen Zeit nehmen, mal zu überlegen, wie feiern wir eigentlich Advent? Wie machen wir das denn? Was kann uns denn helfen, dass wir nicht im nächsten Jahr wieder hier sitzen und sagen, ja, hast recht, Besinnung, das wäre wirklich mal dran. Und das heißt, das wird ganz praktisch heute. Ich wünsche mir, dass das wirklich eine besinnliche Predigt wird, im Sinne von, dass wir uns besinnen auf das, was die Adventszeit eigentlich ist. Und wenn wir das heute verstanden haben, dass wir dann noch die kommenden 2,5 Wochen bis Weihnachten wirklich darauf ausrichten können und auch Veränderungen in unserem Leben erfahren können. Und ich warne schon gleich mal vor, das wird am Ende sehr praktisch. Vielleicht dem einen oder anderen zu praktisch, ja, dass man sagt, hey, was meint er jetzt? Ja? Will der meine Weihnachtstradition ändern? Ja? Was meint er, wer der ist? Das will ich nicht. Ich werde einige Diskussionsgrundlagen, habe ich das mal genannt, ja, weitergeben. Die werdet ihr auch am Ende des Gottesdienstes noch bekommen. Und ich wünsche mir, dass das wie so ein Anstoß ist, gleich beim gemeinsamen Mittagessen oder auch wenn ihr zu Hause seid, heute Nachmittag beim Kaffee trinken, dass ihr mal darüber sprecht, wie leben wir eigentlich unsere Adventszeit. Also schon mal vorgewarnt, das wird praktisch. Und bevor wir so ein bisschen gucken, wie schaffen wir das denn, uns zu besinnen, denke ich, sollten wir mal gucken, in was für einer Welt leben wir. Wie feiern wir denn Weihnachten? Und ich habe mal eine Folie mitgebracht hier, Ich denke, Advent ist zuallererst für die meisten Leute, auch in Deutschland und für uns auch, ein Stück weit nicht das Fest der Liebe, das Fest der Familie, sondern es ist eigentlich das Fest des Geldes geworden. Das Fest des Einkaufens. Das Fest des totalen Kommerz, wo alles darauf getrimmt ist, dass wir einkaufen gehen. Die ganze Vorweihnachtszeit, die ist so strukturiert, dass wir alle durch die Werbung, die wir sehen, Mediamarkt, ja, Weihnachten wird unter dem Baum entschieden, eher nicht, aber sag ich mal, ist eine Botschaft, die uns suggeriert wird. Es gibt ganz viel emotionale Werbung. Also an Weihnachten und in der Adventszeit, da kommen auf einmal Werbespots, die laufen das ganze Jahr nicht. Also Weihnachten ist die einzige Zeit, wo Werbespots laufen, um etwas jemand anderem zu schenken. Sonst geht es eigentlich immer nur um mich, um mein Bedürfnis. Am Weihnachten geht es jetzt auch darum, die anderen zu beschenken. Das heißt, wir sind vollgepackt mit diesen ganzen Dingen und alles ist auf nur ein Ziel ausgerichtet. Und das Ziel heißt, kauf mich. Das brauchst du. Ich habe jetzt eine Werbung gesehen, als ich beim Einkaufen war, von einer Schokolade, die wie ein junger Erwachsener heißt. Ja, also, und diese Schokolade, die sagte, was wäre Weihnachten ohne Punkt, Punkt, Punkt? Ich kann es euch sagen, Weihnachten wäre immer noch Weihnachten. Weihnachten wäre immer noch das Fest der Geburt Jesu Christi. Weihnachten wäre immer noch der Ort, an dem wir uns der Menschwerdung Gottes erinnern, egal ob diese Marke dabei ist oder nicht, egal ob wir diese Schokolade essen oder nicht. Also das heißt, wir haben ganz viele Dinge um uns herum, die uns sagen, das ist Weihnachten, das ist Advent, das gehört mit dazu. Und ich habe mal euch eine Folie mitgebracht, um mal zu gucken, wie viele geben denn Leute aus am Weihnachten? Wenn ihr euch das anschaut, in Deutschland gaben 2013 die Leute 70 Milliarden, ja, Milliarden Euro aus für Weihnachten. In den USA, das ist natürlich alles immer größer, ja, sind auch ein paar mehr, 430 Milliarden Euro, Milliarden. Und dann, klar, wenn man das runterrechnet, für den Einzelnen sind das so im Schnitt 670 Euro bei den Deutschen, davon ungefähr die Hälfte für Geschenke. Und in den USA ist ja immer alles ein bisschen größer auch, 840 Euro. Aber das heißt, Unmengen an Geld fließen da. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns betrifft. Eine Frage an euch mal. Was war euer letztes Weihnachtsgeschenk? Das erste Weihnachtsgeschenk, was ihr ausgepackt habt unterm Baum 2013. Wer weiß das noch? Spontan. Ein Bildband, wunderbar. Was war das zweite? Du musst nicht antworten, es wird nämlich nur noch schlimmer. Ja, es wird immer schwieriger. Was war das zweite Geschenk, was du ausgepackt hast? Was war das dritte? Das vierte? Das fünfte? Das sechste? Also ihr merkt schon, das erste, zweite, das kriegen wir vielleicht noch. Ich hatte Schwierigkeiten erst. Ja. Das kriegen wir vielleicht noch gut hin. Und dann, ja, genau, da ist auch viel dabei, gerade so 4, 5, 6, 7, 8. Ob wir das wirklich brauchen? Ob das wirklich ein Geschenk war, was ein Bedürfnis bei uns abgedeckt hat? Ich glaube oft nicht. Ja. Ob es dann doch der Pulli ist, den wir nie angezogen haben, oder die Zwangsbeglückung mit dem Schal, obwohl wir als Männer nie Schal tragen, muss man hier laut zu sagen, ja. Brauchen auch keine Pullover, die einen V-Ausschnitt haben. Ja? Nein, also ihr wisst, was ich meine. Also es gibt Geschenke, die ja, braucht man halt vielleicht nicht immer. Und ich glaube, wir sind ein Stück weit so da drin in dieser ganzen Kaufmaschinerie, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Es gibt Menschen, und dazu zählen auch Pastoren im Bund FWG, die bekommen Weihnachtsgeld. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Weihnachtsgeld? Da gibt einem der Arbeitgeber für eine bestimmte Zeit extra Geld, damit wir das unbedingt ausgeben. Das ist wie der verordnete Kommerz. Jemand sagt, das ist jetzt für diese Zeit dein Geld, um das für was auszugeben. Ja stimmt, es ist ja Weihnachten, ich muss ja was kaufen. Also das heißt, das System ist so weit, dass wir wissen, die Ausgaben sind so hoch, dass sogar der Arbeitgeber sagt, dann kriegst du noch mehr Geld und dann kannst du noch mehr ausgeben. Das ist ein System, in dem wir sind. Und da können wir uns gar nicht so leicht rausnehmen. Und ich habe das Gefühl, das System ist so erfolgreich, dass auch die Leute, die etwas verkaufen wollen, die sind auch nicht blöd. Ich habe das Gefühl, als wir Mitte September aus Spanien zurückkamen von der Freizeit, da stand schon der Lebkuchen und der Spekulatius wieder im Regal. Schon früher, ja. Warum? Ja, meiner Meinung nach ist eine unbestätigte Theorie. Ich glaube, weil die in uns wieder dieses Kaufgefühl wecken wollen.
Die Verkaufsstrategie macht die jedes Jahr.
So ist es. Das wird vorgezogen. Irgendwann ist es vielleicht schon an Ostern, ich weiß es nicht. Aber das heißt, dieses Gefühl, Weihnachten soll eine Zeit sein des Kaufens, dass wir in den Kaufmodus schalten, vielleicht ist es deshalb immer früher. Der katholische Christ und Psychotherapeut Manfred Lütz, der sieht das Weihnachtsfest so sehr an den Geiz und an den Kommerz verloren, dass er sagt, das ist eigentlich so entleert, die Christen, die müssten eigentlich wieder im Sommer feiern, weil wahrscheinlich ist da um die Jahreszeit Jesus auch wirklich geboren, und man sollte doch sozusagen dann dort in Besinnlichkeit der Menschwerdung Gottes gedenken und, naja, die Leute können ja weiter ihr Lichter- und Einkaufsfest im Winter machen. Ob das so einfach ist, wie er sich das vorstellt, ich glaube nicht, aber da ist etwas dran. Jemand sagt, ah, das ist so entleert, unser Fest, dass es schwierig ist, das noch mit Sinn zu füllen. Und was tun, ja? Wer wird die Weihnachts- und die Adventszeit wieder mit Sinn füllen? Mediamarkt, Edeka? Wer, wenn nicht die Menschen, die den anbeten und den kennen, der an Weihnachten geboren wird? Wer wird diese Zeit wieder mit Sinn füllen, wenn nicht wir, die Menschen, die etwas mit Jesus verbinden, die den Leuten sagen können, Advent ist mehr als Stress, Geschenke und irgendwie der Mix aus Glühweingeruch, Schweiß und Spekulatius. Da ist mehr. Und das heißt, ich möchte einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und mal gucken in der Bibel, in der Vorweihnachtszeit, was hat dort eigentlich sozusagen den ersten Advent geprägt, und dann zu gucken, was kann das für uns auch ganz praktisch heißen. Advent bedeutet ja Ankunft. Und in der Bibel, da finden wir verschiedene Geschichten, die in der Vorweihnachtszeit spielen und die uns klar machen, wie das war, dass Leute sich auf Gottes Ankunft besonnen haben. Und im Matthäusevangelium, da lesen wir von einer Geschichte, die wir auch schon hier vorne gesehen haben, von den drei Weisen. Ob es drei waren, weiß eigentlich keiner, vielleicht waren es auch zehn, aber es waren zumindest Weise, Sterndeuter, die sich aufgemacht haben aus einem fernen Land. Und Matthäus berichtet sozusagen, die ersten Leute, die Jesus als König begegnen, sind nicht fromme Juden, sondern sind skurrilerweise Leute, die aus einer ganz anderen Religion kommen, sind nicht Juden, die diesem König die Ehre geben. Matthäus 2, die Verse 1 bis 2 steht, Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Man kann auch übersetzen, um ihn anzubeten. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, bisschen wie Franz Beckenbauer, nanu, ist denn jetzt schon Weihnachten? Weil von Advent liest man da eigentlich wenig. Jesus ist ja schon geboren, Jesus ist schon da. Aber um der Adventszeit sozusagen in dieser Geschichte auf die Schliche zu kommen, da müssen wir zwischen den Zeilen lesen, oder besser gesagt noch vor den Zeilen. Denn wenn die Sterndeuter angekommen sind um den Zeitpunkt von Jesu Geburt, wenn sie dann schon in Jerusalem waren, dann heißt das, dass sie vorher schon unterwegs gewesen sein müssen. Man kann davon ausgehen, dass wenn man, sag ich mal, dieses Phänomen vom Stern von Bethlehem auch wissenschaftlich versucht zu berechnen, dass die Wochen, wenn nicht Monate lang unterwegs gewesen sein müssen, um diesem Stern zu folgen. Das heißt, sie haben sich vorher schon auf den Weg gemacht. Sie haben etwas Überraschendes, etwas Neues für sich entdeckt und waren bereit, eine wochenlange Reise auf sich zu nehmen. Und glaub mir, das haben die nicht bei jedem Stern gemacht, den die gesehen haben. Das waren keine Leute, die irgendwie auf Luxusurlaube aus waren in Israel, sondern das war ja wirklich ein Akt, sich aufzumachen, wochenlang zu reisen, teure Geschenke mit sich zu nehmen, sich vorzubereiten. Sie haben wirklich diese Zeit genutzt, um die Ankunft dieses Königs vorbereitet zu erleben. Sie haben zwei Dinge gemacht. Das eine ist, sie sind aktiv geworden. Sie haben sich auf den Weg gemacht und haben diesen König gesucht. Und das andere ist, sie hatten ein Ziel dieser Suche. Und das Ziel war, diesem König zu ehren. Diesem König die Ehre zu geben. Ihn anzubeten. Matthäus 2, Vers 2, wir sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und Vers 11, als sie dann schließlich am Ziel sind, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Man kann zu dieser Geschichte noch bestimmt viel sagen, aber mir ging es darum zu zeigen, Advent bedeutete für die Sterndeuter damals, ich bereite mich auf Gottes Ankunft vor und es ist eine besondere Zeit der Anbetung. Advent ist eine Zeit der Anbetung Gottes. Und das finden wir auch in den anderen Evangelien. In Lukas 1 zum Beispiel, da könnt ihr sehen, wie Menschen durch das Handeln Gottes immer wieder in die Anbetung Gottes geführt werden. Da finden sich ganz lange Gebete. Der Vater von Johannes dem Täufer, der wird vom Geist Gottes erfüllt und der fängt an, Gott zu preisen im Advent. Maria, als sie merkt, diese Geschichte, die der Engel ihr angekündigt hat, dass sie schwanger werden wird durch den Heiligen Geist, die stimmt. Als sie diese Vorboten entdeckt, da fängt auch sie an, Gott zu anbeten. Das heißt, die Zeit vor Jesu Geburt, die war damals und sollte auch heute davon geprägt sein, dass wir fähig werden, Gott selbst zu suchen und ihn zu anbeten. Und mir ist schon klar, dass das keine ganz neue Information ist für uns. Dass im Zentrum von Advent und Weihnachten Jesus selbst steht. Und dass wir ihm eigentlich die Ehre geben sollten. Darum geht es im Advent. Jesus im Zentrum, ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Und vielleicht sitzt du hier und bist selten in einem Gottesdienst. Dann will ich dich einladen, mal die kommende Zeit im Advent gerade so zu nutzen. Adventszeit ist eine Zeit, in der wir uns darauf vorbereiten können und mehr in die Nähe Gottes kommen können. Und egal welchen Hintergrund du hast, du darfst Gott wirklich suchen und darfst ihn anbeten. Advent kann für dich heißen, ich mache mich auf den Weg und ich komme auch bei Gott an. So wie die Sterndeuter nämlich auch. Die kamen nicht aus einem christlichen Elternhaus, die hatten keinen frommen Hintergrund, die kannten auch die Bibel nicht, die hatten mehr mit den Sternen zu tun als mit dem Schöpfer der Sterne. Und Gott hat es trotzdem irgendwie geschafft, zu diesen Menschen zu sprechen, hat trotzdem ihnen einen Weg geebnet zu Jesus hin. Und da will ich dir Mut machen, egal wer du bist, egal ob du hier sitzt und sagst, ich finde das eigentlich alles ein bisschen strange mit dem Christentum und mit Jesus. Ob du ein Skeptiker bist, Agnostiker, ein Atheist, vielleicht auch ein Wahrheitssucher, ein Gerechtigkeitsliebhaber, vielleicht auch ein Esoteriker oder eine Esoterikerin, weil so ein bisschen waren das die Sterndeuter auch. Ja. Also die waren nicht nur Physiker, die waren auch so ein bisschen, heute würden wir sagen, Esoteriker. Und Gott hat trotzdem einen Weg zu ihnen gefunden. Gott hat einen Weg gefunden, sie anzusprechen. Wir haben in den letzten Wochen davon gehört, auch im Propheten Jeremia, wenn wir Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Und das gilt auch für die Adventszeit. Advent ist also eine Zeit, in der in besonderer Weise Gott und Jesus im Mittelpunkt stehen und in der wir ihn suchen und erleben können. Und Anbetung Gottes, das meint in der Bibel immer mehr als nur eine Zeit des Gottesdienstes oder auch eine Zeit der religiösen Gedanken mal zu Hause. Anbetung meint immer, dass ich mit all dem, was ich bin, mich Gott zur Verfügung stelle, ihn ehre. Das heißt, Anbetung nimmt immer unser ganzes Leben in Anspruch. Und da ist der Erfinder von Weihnachten eigentlich für uns auch das beste Vorbild, was das heißen kann, wie das eigentlich aussehen kann. Wie hat denn der Erfinder von Weihnachten Weihnachten gefeiert? Wie hat Jesus selbst Weihnachten gefeiert? Naja, er hat sich selbst gegeben. Als Person hat er sich gegeben. Sein Leben, seine Zeit, seine Nähe, seine Kraft, seine Liebe. Und wenn wir Jesus anbeten, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, ihm die Ehre geben, dann kann auch das, so wie er Weihnachten gefeiert hat, auch das uns prägen in der Adventszeit. Dann kann das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern, ausstrahlen und Auswirkungen haben, auch auf die Wochen davor. Und deswegen mal ganz konkret möchte ich mit euch ein paar Gedanken nachgehen. Was kann sich denn ändern, wenn wir Gottes Liebe wirklich wahrnehmen und sie auf die Adventszeit anwenden, wenn wir die Adventszeit von Gottes Liebe prägen lassen? Wie gesagt, das sind jetzt keine 5 Tipps für ein besinnliches Weihnachten, sondern das ist eine Diskussionsgrundlage. Ich habe auch noch nicht mit der Annika diskutiert. Ich grüße mal, ja. Ihr könnt euch gleich beim Mittagessen mal zu uns setzen. Ja. Da können wir mal gucken, was davon in unserem Leben gerade dran ist und was wir eigentlich umsetzen sollten. 3 Dinge, die ich gelernt habe, ein Stück weit von einer amerikanischen Bewegung, die heißt Advent Conspiracy, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf gut Deutsch die Adventverschwörung, wo verschiedene Gemeinden sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, es reicht nicht zu sagen, so wie wir Weihnachten feiern, das ist nicht gut, oder so wie die anderen Weihnachten feiern und Advent leben, das ist nicht gut, sondern zu überlegen, wie kann es denn eigentlich sein? Wie kann denn ein christlicher Weg aussehen, den Advent zu begehen und wirklich von ganzem Herzen dabei zu sein? Das erste ist eine Zeit, Advent darf eine Zeit sein, in der wir wirklich Gott anbeten und uns von seinem Wesen prägen lassen. Eine Zeit, in der wir ihn suchen. Und ich glaube, da ist das wichtig, dass wir die Gelegenheiten nutzen, die da sind. Wenn ihr so ein bisschen euren Terminkalender durchgeht, dann werdet ihr schon merken, da ist nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, mal zu überlegen, warum soll jetzt Weihnachten und Advent eine total besinnliche Zeit sein, wenn wir arbeiten wie sonst, wir mehr Feiertage haben, das heißt, es muss noch mehr gearbeitet werden, damit die Arbeit, die dann liegen bleibt, schon getan ist. In den Tagen, die wir da besinnlich verbringen wollen, müssen wir alles vorbereiten für diese Feiertage. Das kann gar nicht klappen. Advent kann keine besinnliche Zeit sein, in diesem Sinne, dass man viel Zeit hat und total viele Freiräume hat. Vielleicht irgendwann später mal, aber bisher vielleicht nicht. Und eben zu überlegen, wo gibt es denn diese Punkte, die ich ganz bewusst nutzen kann und nicht für irgendetwas nutzen kann, sondern zur Anbetung von Jesus. Momente nutzen, die ich habe in meinem Alltag zur Anbetung von Jesus. Das ist dieser Gottesdienst hier. Wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir das ganz bewusst machen können. Gottesdienste sind so eine Möglichkeit, im Advent wirklich zu sagen, diese Zeit will ich nur verbringen, um Jesus anzubeten. Das kann zu Hause bei euch sein, mit der Familie vielleicht am Mittagstisch, dass ihr euch einen Moment nehmt, wenn ihr die Kerzen anzündet. Das können die vielen Weihnachtsfeiern sein, auf der Arbeit oder auch hier in Kleingruppen in der Gemeinde, wo man wirklich nochmal zur Ruhe kommt und sagt, das ist eine Zeit, in der ich wirklich mich darauf besinnen will. Oder die Adventsandachten, Orgelstunden der christlichen Vielfalt zum Beispiel, die jetzt in der Adventszeit sind hier in Dillenburg. Es gibt viele Möglichkeiten, das wirklich zu nutzen. Und Anbetung Gottes heißt eben, Gott wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und auch zu fragen, wie kann denn das, was ich hier anbete, wie kann Gott selbst meine Zeit, die Sachen, die ich auch im Advent tue, konkret prägen? Und ich glaube, das ist ziemlich wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass wir etwas Neues wollen, wenn wir wirklich eine Adventszeit leben wollen, wo Gott im Mittelpunkt steht, dann kann man nicht immer nur addieren. Noch einen Termin mehr, noch eine Gebetszeit mehr in der Woche, das schaffen wir gar nicht, sondern wir müssen irgendetwas weglassen. Ihr ahnt schon, was gleich kommt, ja? Wir müssen irgendetwas auch weglassen. Advent heißt nicht nur zu all dem noch mehr tun, sondern auch Dinge lassen. Und ich weiß auch, dass viele von euch vielleicht auch in eurem eigenen Leben zurzeit so eine Phase habt, wo ihr vielleicht auch durch die Dinge, die bei euch zu Hause sind, viel zu tun habt und auch emotional angespannt seid. Es geht hier nicht darum, noch mehr zu machen, sondern es geht auch darum, Dinge zu lassen. Was kann das sein, die Dinge, die wir lassen? Das heißt, im Advent vielleicht auch weniger aus und dafür mehr weitergeben. Mir geht es nicht darum, Geschenke schlecht zu machen. Ja, wir haben eben gerade schon Geschenke so ein bisschen uns eingestimmt für die Kindergottesdienst-Weihnachtsfeier. Geschenke haben ihren Sinn. Aber das Interessante ist, wenn ich dich mal fragen würde, erklärst du den Sinn auch deinen Kindern, wenn du das Geschenk weitergibst? Ich persönlich bin in einer sehr frommen Familie aufgewachsen, bin ich sehr dankbar für. Wenn ich aber ehrlich bin, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir einen Sinn den Geschenken zugemessen haben. Es war eher so wie, ja, man beschenkt sich auch an Weihnachten, aber das Eigentliche an Weihnachten ist, dass Jesus geboren wurde. Aber da gibt es auch eine Verbindung. Sagen wir den Menschen, den wir beschenken, die Freude, die du jetzt empfindest, das ist ein schwacher Abglanz von der Freude, die wir eigentlich empfinden dürfen, weil Gott Mensch wird? Das ist ein kleines Zeichen der Liebe Gottes für dich? Die Geschenke, die wir machen als Christen, haben eigentlich etwas mit Gott zu tun. Denk nochmal an die Sterndeuter. Die haben nicht Maria und Josef in Norwegerpulli gebracht, weil es so kalt war, sondern ihre Geschenke waren Anbetung Gottes, waren Anbetung von Jesus. Und das heißt, wir dürfen auch die Geschenke, die wir machen, deuten, dürfen sagen, als Christen machen wir diese Geschenke, weil wir uns wünschen, dass Gottes Liebe dich erreicht, weil das ein Ausdruck sein soll, dass Gott dich liebt. Und das wird kein anderer für uns machen. Das wird nicht Mediamarkt machen oder andere Leute, sondern das müssen wir machen. Wir, die das verstehen, wir sollten das machen. Das heißt, Geschenke sind an sich nicht schlecht. Und trotzdem, wenn man guckt, wie viel geben wir denn aus? Rechnen wir mal USA und Deutschland zusammen. Dann haben wir zusammen 50 Milliarden Euro. Ziehen wir mal, sagen wir mal, das gute Essen ab. All das, was wir sonst noch haben, bleiben noch ausgegeben für Geschenke 250 Milliarden Euro. Um die Trinkwasserprobleme unserer Erde zu lösen, dass jeder Mensch Zugang hat zu gesundem Trinkwasser, braucht man 20 Milliarden Euro. Guckt euch das nur mal an. Ich kann dazu nur sagen, wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann ist es wahrscheinlich nicht richtig. Irgendwo bei Geschenk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ist es aus dem Ruder gelaufen. Hat das eine Gute, seine Lieben zu beschenken, irgendwie vielleicht das Maß verloren. Eigentlich nicht mehr darstellbar in dieser Größe. 1.500 Euro reichen aus, um eine 10-köpfige Großfamilie auf der Flucht in Syrien 6 Monate lang zu versorgen. Und noch weniger Geld reicht aus, um eine Missionarin wie zum Beispiel Annette Schumacher zu unterstützen, die in Afrika die Botschaft von Weihnachten anderen Menschen weitersagt und ihr den Kampf gegen AIDS zum Beispiel zu ermöglichen. Und ich will euch einfach dafür ein bisschen sensibilisieren, wenn wir so viel Geld ausgeben für etwas, ist das, wofür wir das Geld ausgeben, wirklich etwas, was Gott die Ehre gibt? Und könnten wir nicht auch an manchen Stellen umdenken? Zum Beispiel, jetzt wird es ganz praktisch, immer schlimm, wenn man über das Geld redet. Wie wäre das, wenn wir die Weihnachtsgeschenke von unserem normalen Monatsbudget kaufen und dafür zumindest Teile oder vielleicht sogar das ganze Weihnachtsgeld, wenn wir welches bekommen, spenden? Wie wäre das, wenn wir nur unsere Kinder beschenken würden und das Geld, was wir vielleicht für die Geschenke untereinander sparen, wenn wir das spenden? Ist natürlich toll für die Männer, weil dann müssen die keine Geschenke mehr sich überlegen. Ja. Aber dazu kommt gleich noch was. Ja. Also so schnell sind wir nicht aus dem Schneider. Aber wie wäre das, wenn wir als Großfamilie, als Familie uns eine neue Tradition geben würden, wo dieses geben, so wie Gott sich eigentlich uns auch gibt, wo das im Mittelpunkt steht. Und auch Geld von Weihnachten an die Menschen kommt, an die wir eigentlich am Weihnachten in besonderer Weise denken sollten, auch an die Armen und die Menschen, die in Not sind. Das heißt, eine Advent kann auch eine Einladung sein, weniger auszugeben und trotzdem mehr weiterzugeben. Das Dritte, Advent, mehr geben und Gottes Liebe teilen. Ich glaube, das Besondere an dem Weihnachtsgeschenk, was wir in Jesus erleben, ist eben, dass Jesus sich selbst gibt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir einem Menschen geben können. Nicht nur irgendwelche Dinge, die wir mit Geld kaufen können, sondern das Wichtigste, was wir einem Menschen geben können, ist letztendlich das, was wir selbst sind. Wir können uns selbst geben. Nehmt mal die Geschenke eurer Kinder, ja, als die klein waren, oder wenn die noch klein sind, man freut sich riesig über ein selbstgemaltes Bild. Ich meine, welchen Wert hat das? 5 Cent das Blatt und 10 Cent Wachsmalstift, was da drauf ist? Das ist kein materieller Wert, sondern das ist etwas, was viel tiefer geht. Und genau solche Dinge darf man auch schenken. Zeit verschenken, nicht nur das Fahrrad schenken, sondern vielleicht die Zeit des Papas schenken oder der Mama, um Fahrrad fahren zu lernen. Nicht nur eine Schokolade der Oma oder dem Opa schenken, sondern vielleicht mal einen Besuch von 2-3 Stunden im Seniorenheim oder zu Hause. Vielleicht etwas, was viel mehr prägt als nur die Tafel Schokolade. Und da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Briefe schreiben, Karten gestalten für andere Menschen, einem Menschen wirklich einen Weihnachtsbrief schreiben, in dem du ihm das Evangelium erklärst, ihm die Liebe Gottes zusprichst, Menschen zum Essen einladen, zu einem Konzert mitnehmen, das gemeinsam mit ihm erleben, backen, was auch immer. Da könnt ihr eine ganz lange Liste dran führen. Es gibt so viele Dinge, die wir schenken sollten und schenken können, auch im Advent, die Gottes Liebe in der Regel viel mehr sichtbar machen, als wenn wir es nur gekauft haben. Das können manchmal auch beides sein. Man kann etwas kaufen und das etwas mit jemandem zusammen machen. Aber wichtig ist, dass es irgendwie von der Liebe Gottes durchdrungen ist. Ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen mit 3 Tipps. Mir ging es nicht darum, moralisch zu sein und zu sagen, so wie wir das machen, ist alles falsch. Sondern mir ging es darum, Lust zu machen, auf eine neue Art Weihnachten zu feiern und die Adventszeit zu begehen. Wäre das nicht toll, wenn unsere Adventszeit, die nächsten 2,5 Wochen, wenn die davon geprägt sind, was wir an Weihnachten feiern und was dort eigentlich auf die Erde gekommen ist, wenn das unsere Adventszeit prägen würde? Wenn wir in diese Nähe Gottes hineinkommen würden und ihn wirklich von ganzem Herzen anbeten? Wenn seine Liebe, die er uns zeigt, unseren Umgang mit unserem Geld und unseren Geschenken prägen darf und andere Menschen an unserem Umgang merken, Gottes Liebe ist real, Gottes Liebe verändert noch heute die Welt. Und wenn wir anderen Menschen weitersagen dürfen von Gottes Liebe und dem Evangelium, was er uns geschenkt hat. Und ich lade euch ein, euch am Ende vom Gottesdienst diesen Zettel mitzunehmen und dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Wo sind denn Dinge, wo ihr merkt, ja, da könnte ich mir vorstellen, hier kann ich etwas ändern, hier möchte ich anfangen, vielleicht etwas zu lassen oder anfangen, etwas anderes zu tun. Und ich glaube, jede weite Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und auch der erste Schritt ist in dem Fall immer die Anbetung Gottes. Gott selbst ist es, der durch sein Wesen uns verändert und der andere Dinge möglich macht. Und dazu will ich euch jetzt einladen. Wir haben eine Zeit, in der wir in Liedern wirklich diese Anbetung Gottes ja hier machen können. Wo wir uns Zeit nehmen können, ein paar Minuten unseres Lebens wegzuschauen von uns und Gott zu anbeten, der zu uns kommt, zur Ruhe zu kommen. Und ich lade euch ein, dass wir ja das jetzt tun und uns wirklich in die Nähe Gottes begeben. Ich bete mit uns und danach starten wir eine Zeit der Anbetung. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ja von dir geliebt sind. Ich danke dir dafür, dass wir Menschen sind, die von deiner Liebe leben und diese Liebe, die hast du uns schon lange gezeigt. Diese Liebe steht für uns fest als Christen und daran dürfen wir uns erinnern, wenn wir im Advent leben und wenn wir jetzt auf Weihnachten zugehen. Und wir bitten dich, dass dieses Fest, an dem ja, wir an dich selber denken, wie du dich klein gemacht hast für uns, wie du uns ganz klar gemacht hast, dass du uns liebst, dass das unsere Zeit prägt. Lass das bei uns ankommen, egal in welcher Lebenssituation wir stehen. Und lass uns auch das, was wir tun, daraufhin abstimmen. Was gibt dir Ehre? Was bringt deine Liebe groß raus? Was zeigt anderen Menschen, dass du sie lieb hast? Hab Dank dafür, dass du ein großartiger Gott bist, dem ja, wir folgen dürfen und dem wir anbeten dürfen.